Wach geblieben war die Sehnsucht nach dem, was wir nicht sind und haben und das auf Erden nicht zu finden ist. Mit Hugo konnte ich diese Sehnsucht teilen. Das schreibt Ulla Hahn in ihrem neuen Roman Spiel der Zeit. Spiel der Zeit ist der dritte Teil einer Romanfolge, die das Leben der Hilla Palm erzählt. Das verborgene Wort, so hieß der erste Teil, ein Bestseller. Dann folgte Aufbruch, der zweite Teil. Im dritten Teil erzählt Ulla Hahn nun ihre Geschichte weiter. Ihre Heldin kommt in den 68er Jahren an und studiert in Köln. Der Roman ist ein historischer Roman, ein politischer Roman, ein Heimatroman, ja auch ein katholischer Roman, ein Bildungsroman, vor allem aber ein Liebesroman. Ulla Hahn ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Ja, einen schönen guten Tag.
Ist das auch Ihre große Lebensidee, so wie es Hilla Palm im Roman sagt, die Sehnsucht wachzuhalten auf das, was auf Erden nicht zu haben ist?
Ja, unbedingt. Ich glaube, dass die Sehnsucht der Menschen etwas anders braucht oder anders befriedigt werden muss als mit dem, was man auf die Hand kriegt. Und man sieht das ja auch an den riesigen Bergen von esoterischer Literatur. Ich komme ja gerade von der Buchmesse. Wer da glaubt, Menschen wollen nur Krimis haben und Abenteuer oder so seichte Liebe, der kann sich auch da eines anderen überzeugen.
Hilla und Hugo, das ist das große Liebespaar in ihrem Roman. Die lernen sich auf ganz skurrile Art und Weise kennen. Das heißt, für Köln ist das eigentlich gar nicht so skurril. Sie begegnen sich auf einer katholischen Karnevalssitzung, der Kajuja. Und zwar sie als grüne Raupe und er als Käfer. Das hat schon etwas Komisches, aber auch seltsam Metaphorisches, oder?
Ja, etwas seltsam Metaphorisches, das ist richtig. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, weil für mich war das einfach praktisch. Denn die Hilla, das ist ja die Geschichte im zweiten Roman, im Aufbruch, schleppt ja ein wirkliches Trauma mit sich herum, hat Angst vor wirklichen Berührungen und verpuppt sich daher in eine Menge Schaumstoff. Daher also Raupe. Der Hugo hat eine Verwachsung auf dem Rücken und tarnt die ebenfalls mit einem Schaumstoffgewölbe, einem kleinen Buckel und ist deswegen ein Käfer. So praktisch habe ich mir das gedacht, dass die sich da so treffen.
Und der Hugo wird sowas wie ihr Glückskäfer. Die beiden sind katholisch. Was bedeutet Ihnen das? Welche Rolle spielt es für das Liebespaar, dass sie katholisch sind?
Das ist zunächst mal eine wichtige Wellenlänge, die sie da haben. Sie sind katholisch. Und sie studieren beide Germanistik und bringen das beides unter ein Dach. Ich brauche das ganz dringend, weil die beiden ja aus sehr unterschiedlichen sozialen Schichten kommen. Und da muss eine starke Bindung sein, die auch in die Vergangenheit reicht. Germanistik wäre da zu wenig, aber Katholizismus prägt ja doch ungeheuer und die beiden auch.
Das Ganze spielt 1966 bis 68 in der Zeit. Ganz wunderbar ist es, wie Sie einen Besuch des Hochamtes im Kölner Dom beschreiben. Ich zitiere nur mal ein ganz paar Zeilen aus Ihrem Buch. Maria, Marienkönigin, sangen wir das Schlusslied und ich hörte in allen Stimmen nur Hugos hellen Bariton. Dich will der Mai begrüßen, sangen wir, so wie wir vor einem Monat We Shall Overcome gesungen hatten. Maria, dir befehlen wir, was grünt und blüht auf Erden. O, lass es eine Himmelszier in Gottes Garten werden. O, deep in my heart, I will believe. Zitat Ende. Da knallen Welten und Kulturen aufeinander, die so fremd scheinen, aber doch so nah sind, oder?
Unbedingt. Ich meine, das war das Schöne in dieser Zeit, die ich da beschreibe. Das sind ja 66, 67 bis Oktober 68. Oktober 68 hörte das auf. Aber bis dahin haben sich die Träume aus den unterschiedlichsten Richtungen vermischt zu einem großen Traum. Ja, wir können die Welt verändern. Die Welt wird wieder ein Paradies, die Welt wird ein Garten Eden, wenn wir das alle nur wollen. Und das war wirklich eine ganz besondere Zeit.
Das macht ja unter anderem auch die Spannung Ihres Romans aus, dass einmal die alte Tradition der katholischen Kirche, Jahrtausende alt, die für die beiden Hilla und Hugo viel bedeutet. Und da ist dann auch das wilde Neue, von dem sie sich angezogen fühlen und das da so hineinspringt.
Ja, vor allen Dingen Hugo. Hugo ist ja in dieser Beziehung der Theoretiker, er hält ja liebend gerne kleine Vorträge, was Hiller dann auch manchmal belächelt. Aber es hat dann auch immer Hand und Fuß, was er da erzählt. Und vor allen Dingen hat er so eine Vision einer Kenosiskirche. Und das ist für ihn eine Kirche, die wieder ganz zurück zu den Wurzeln gehen soll. Und es gibt ja dann in dem Roman auch einen jungen Priester, den Lukas, der das Evangelium dann auf eine ganz revolutionäre Art und Weise interpretiert. Und das hat natürlich einen großen Spaß gemacht, da seine eigenen Visionen damit einzubringen, wie Kirche eigentlich auszusehen hatte. Sehr vieles, was jetzt in der letzten Zeit passiert ist, ist ja im Grunde genommen wie ein Kommentar zu dem, was ich da geschrieben habe, nicht? Wenn man so jemanden nimmt wie Thebats von Elst und dann die Kenosiskirche, die Kirche der Armut, oder was jetzt eben diese Synode in Rom. Da könnte man fast glauben, ich hätte den Roman nachher geschrieben, aber das war ja alles schon formuliert und gedruckt.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sie haben das gerade auch schon angesprochen. Ganz wichtig für den Roman ist das Trauma der Hiller aus dem vorigen Roman. Ist das den Lesern bekannt? Sie erzählen da auch von einer Teufelsaustreibung. Das klingt jetzt ja vom Wort her auch so ein bisschen folkloristisch. Das ist aber in Ihrem Roman sehr ernst gemeint. Es geht hier darum, dass es Hiller mit Hugos Hilfe gelingt, ein Trauma zu bändigen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Bändigen und dann auch auflösen. Sie muss es ja aussprechen. Und da sagte neulich ein guter Freund zu mir, der katholischer Priester ist, weißt du, das ist ja eigentlich so etwas wie eine Beichte, was da passiert. In der Beichte wird ja auch etwas ausgesprochen. Es muss zur Sprache gebracht werden. Und es gibt ja im Deutschen diese schöne Redewendung, sich etwas von der Seele reden. Und Hugo besteht ja darauf, dass Hiller das Wort Vergewaltigung wirklich ausspricht, in den Mund nimmt und sich dadurch, durch das Aussprechen, auch ein Stück weit davon befreit. Die Idee war mir beim Schreiben gar nicht gekommen, dass in der Beichte ja im Grunde genommen so ähnlich funktioniert, dass da zunächst etwas ausgesprochen werden muss.
Die Kraft der Worte, die Macht der Worte, um zu zeigen, was auch damit gemeint ist, mögen Sie uns da vielleicht einige Zeilen aus Ihrem Roman vorlesen?
Ja, gerne. Erzählen. Zu den Farben gehen, den Gerüchen, Berührungen, an den Rhein, in den Wind, ins Vergessene, scheinbar Vergessene, ins Unbeschriebene, Ungeschriebene, weshalb ich immer noch schreibe, ich, Hilla Palm, meine kleine Schwester, meine Große. Mich herausschreiben, heraufschreiben unter die Großvaterweide, die Weide erschreiben, die Pappeln hinter den Weiden, mich suchen dort, wo ich herkomme und nie wieder loslassen, sesshaft machen im Wort, nie wieder vergessen, Vergangenheit nur noch in voller Gegenwart. Nichts mehr wird vergessen, was teilhaben kann an meinen Erinnerungen im Wort, verortet im Wort.
Die Macht und Magie der Worte, das ist ein großes Grundmotiv Ihrer Romane. Ist das richtig?
Ja, das ist unbedingt richtig. Ich war jetzt selber wieder ganz angetan von dieser Stelle. Etwas verorten im Wort, dann schafft man oder zumindest eine gewisse Dauer für das, was ja so vergänglich und flüchtig ist, die Erinnerungen und Erfahrungen, festhalten im Wort. Das ist wohl auch etwas, was mich immer weiter in diese Romanwelt getrieben hat. Ich habe ja nicht daran gedacht, als ich das verborgene Wort geschrieben habe, dass ich mich immer weiter in diese Erfahrungen begebe. Aber das wird ja auch immer interessanter, je näher man dann an das Erwachsenwerden kommt. Es ist sogar so, dass Erfahrungen, die ich mit dem verborgenen Wort gemacht habe im Schreiben, dass ich darüber jetzt eigentlich schon wieder schreiben könnte. Erfahrungen über Erfahrungen, also Erfahrungen über das, was ich da schon geschrieben habe. Sie machen mit dem Schreiben die abenteuerlichsten Reisen. Es ist eigentlich nirgends so viel los wie am Schreibtisch, wenn ich mich wirklich konzentrieren kann auf andere Zeiten, andere Räume. Da muss ich im Grunde genommen überhaupt nicht aus dem Haus gehen. Tue ich übrigens auch nicht, wenn ich schreibe. Dann bin ich in der anderen Zeit, dann verorte ich mich im Wort, in den Erfahrungen und Erinnerungen.
Worte sind ständig in Bewegung, auch ihre Bedeutung. Allein schon, wenn man ich sagt, Da ist ja ständig etwas anderes mit gemeint, oder?
Ja, sicher. Das ist ja gerade das Spannende. Man kann das auch noch etwas stärker in den Alltag runterbrechen. Ich habe in dem Roman eine Stelle, wie verändert sich das Wort Student? Nicht wahr? Student hatte, bevor diese Studentenunruhen begannen, ja einen Nimbus, das hatte Würde, das hatte jahrhundertealte, würdige akademische Tradition. Und plötzlich rückte dieses Wort fast über Nacht in die Nähe von Randalierer und Gammler. Und so etwas finde ich auch höchst spannend, nicht? Das in der Zeit zu verorten wiederum.
Das Ich des Romans, das ist ja auch ein interessantes Spiel mit Perspektiven. Es gibt Hilla Palm und dann gibt es sowas wie die große Schwester von Hilla Palm, Ulla Hahn, also ihr jetziges Ich vielleicht. Und ist es so, dass Ulla Hahn sich selbst über die Schulter schaut, so wie sie das bei ihren Gedichten auch schon gemacht haben, um zu sehen, ja, wie war Hilla Palm, wie war die junge Ulla Hahn damals?
Herr Schur, Sie haben es schon gesagt, genau so ist es. Dieses Verfahren habe ich in den Widerworten ja entwickelt. Da habe ich ja poetische Antworten gegeben auf Gedichte aus den 80er, auf einige Gedichte aus den 80er Jahren. Und da habe ich gedacht, mal sehen, ob das Verfahren auch in der Prosa klappt. Und das hat großen Spaß gemacht. Auch mich bei den Wörtern immer wieder einzuschalten. Beispielsweise so ein Wort wie cool. Hat es das schon gegeben? Sowas muss natürlich nachgeschlagen werden. Ja, es hat es gegeben.
Das Wort cool, hat es damals schon die gleiche Bedeutung gehabt wie heute?
Ja, hatte schon die gleiche Bedeutung. Das fing gerade damals an. Es kam aus dem Jazz, nicht? Und der war ja damals auch sehr en vogue.
Wir haben das schon angesprochen. Ihr Roman ist natürlich ein großer Liebesroman. Das macht große Freude, ihn zu lesen als Liebesroman.
Die beiden sind verliebt, aber sie sind auch sprachverliebt. Fängt die ganze Liebesgeschichte im Kopf an. Das ist mir auch wichtig. Es gibt ja heute so viel Darstellung der physischen, der körperlichen Liebe. Und ich wollte sehr stark doch betonen, dass wirkliche Liebe im Kopf anfängt. Das muss da erstmal zünden. Und dann kommt die körperliche Begegnung hinterher.
Das ist Ihr Roman. Ihr Roman ist der große Liebesroman. Die Liebe, die auch immer im Kopf stattfindet, wie Sie das gerade so schön beschrieben haben. Ihr Roman ist auch ein katholischer Roman. Würden Sie mir da recht geben?
Da würde ich Ihnen ohne Zweifel recht geben. Es gipfelt ja in der Darstellung des Katholikentages in Essen 1968, wo ja der Traum, diese Zeit als Traum darzustellen, wirklich einen Höhepunkt findet in dem Brief, den 5000 gläubige und engagierte Katholiken an den Papst schreiben, Papst Paul VI., den sogenannten Pillenpaule, der ja damals diese Enzyklika Humanae Vitae herausgebracht hatte, wo er jegliche Form der Empfängnisverhütung verbietet. Und da gab es einen Brief an den Papst, er möge doch bitte diese Enzyklika zurücknehmen. Wissen Sie, schöner kann man doch eigentlich gar nicht träumen, nicht wahr?
Nicht träumen ist aber auch ein bisschen größenwahnsinnig. 5000 Menschen schreiben gemeinsam einen Brief an den Papst und meinen, der wird den lesen und das vielleicht auch tun.
Tja, so war das damals. Das ist für mich wirklich so ein Zeichen, wie damals die Zeit den Träumen offen stand.
Hilla Palm trägt natürlich viele autobiografische Züge, das ist ganz klar. Haben Sie wirklich 1968 ein Transparent hochgehalten, auf dem stand, alle reden von der Pille, wir nehmen sie?
Naja, ich beschreibe das ja da, dass mir das in die Hand gedrückt wurde und mir da ein bisschen komisch ist, weil ich weder die Pille genommen hatte, noch davon geredet habe groß. Und es spielte dann ja auch gar keine Rolle, weil diese Diskussionsleitung sehr tolerant war und sofort gesagt hat, natürlich reden wir darüber. Das war überhaupt ja in Deutschland auch mit den deutschen Bischöfen anders. Es gab ja die Königsberger Erklärung, die sich eben auch gegen diese Enzyklika ausgesprochen hat. Und es war wohl auch so, dass in den Beratungsgremium zu dieser Enzyklika die überwiegende Mehrheit auch gegen dieses strikte Verbot der Empfängnisverhütung war.
Sie haben das gerade beschrieben, das Plakat ist Ihnen mehr oder weniger in die Hand gedrückt worden. War das so eine Rolle, die Sie gespielt haben? Also nicht in der ersten Reihe mit der Faust, erhobener Faust in der Luft, sondern eher so eine Beobachterin zu sein?
Ja, durchaus. Also die Soziologen würden meine Rolle als teilnehmende Beobachterin beschreiben. Ich war und ich bin ein wirklich neugieriger Mensch. Ich schaue mir immer gerne an, was ich nicht kenne. Und da war die Zeit ja voll von Dingen, die ich nicht kannte. Und das habe ich mir immer auch mit einer gewissen innerlichen Distanz angeschaut. Was mich auf dem Katholikentag viel stärker ergriffen hat, das ist diese Messe gewesen unter freiem Himmel, dieser Gottesdienst, wo ich dann auch eine Szene beschreibe.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Aus dem Rückblick heute, also Sie schreiben über diese Zeit, kann man die Zeit überhaupt bewerten? Die war sehr facettenreich. Sie war auch, Sie sagen, wir haben alle geträumt, wir hatten große Träume. Das war auch ein bisschen Größenwahn, was dahinter sich verbarg. Ihre Bewertung heute?
Von heute aus gesehen glaube ich, dass die wirklichen Gewinner dieser Zeit die Frauen sind. Für die ist wirklich das meiste in Bewegung geraten und die haben auch gewonnen. Schauen Sie, so eine Szene wie diese Abtreibungsszene, das wäre heute nicht mehr möglich. Wahrscheinlich hätte diese Gretel das Kind bekommen mit großer Unterstützung. Wenn man sich noch mal vor Augen führt, wie abhängig Frauen damals von den Männern waren. Sie konnten ja noch nicht mal eine Waschmaschine kaufen ohne die Unterschrift ihres Mannes. Sie konnten keinen Führerschein machen, sie durften nicht arbeiten gehen. Ja? Erst seit 1996 ist die Gewalt in der Ehe im Gesetz verboten worden. Und noch 1966 hat es ein Gerichtsurteil gegeben, dass Frauen in der Ehe keinen Widerwillen beim Geschlechtsverkehr zeigen dürfen. Das hört sich heute an wie Mittelalter. Völlig undenkbar. Und da, glaube ich, sind die Frauen, wie gesagt, die wahren Gewinner.
Ihr Romanspiel der Zeit ist, das möchte ich doch sagen, auch ein katholischer Bekenntnisroman. Hilla kämpft für Reformen in der katholischen Kirche. Tut Ulla Hahn das heute auch noch?
Nein, dafür bin ich dann doch zu weit abgerückt. Ich beobachte das, um auf diese Rolle zurückzukommen. Wenn ich gefragt würde, einzelne Aktionen zu unterstützen, die mir sinnvoll erscheinen, würde ich das sicherlich auch gerne machen. Aber jetzt aktiv solche Aktionen mit ins Leben rufen, nein, da bin ich zu skeptisch, dass dem ein Erfolg beschieden ist.
Sie sagten, ich beobachte das, was da geschieht. Beobachten Sie das zurzeit mit großer Freude, wenn Sie auf Papst Franziskus blicken?
Eher mit Skepsis. Ich kann diese Euphorie nicht teilen. Bis jetzt sind das alles sehr schöne Gesten. Wenn Sie mich jetzt bei meiner Germanistenehre packen und sagen Form und Inhalt, dann müsste ich natürlich sagen, dass die Form, also die Gesten, eventuell am Inhalt auch etwas verändern. Aber da sage ich dann mit unserem Klassiker, der Worte sind genug gewechselt, nun lass uns endlich Taten sehen. Ne?
Zum Abschluss möchte ich Sie noch einmal bitten, einige Zeilen aus Ihrem Roman zu lesen. Die Messe haben wir gerade schon angesprochen oder Sie haben davon gesprochen. Eine Messe in Essen unter freiem Himmel beim Katholikentag 1968. Daraus jetzt ein kleiner Ausschnitt.
Schauen Sie, da bin ich dann auch heute mit dem Herzen dabei. Das ist für mich, was Kirche ausmacht. Das müsste für mich alles ja wieder sehr viel innerlicher werden. Wir standen zu weit entfernt, um der Liturgie mit den Augen folgen zu können. Aber die Gesänge klangen aus diesen gewaltigen Kehlen wie von Anbeginn und in alle Ewigkeit. Gebenedeit ist das Reich des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, sang der Bass. Amen, donnerte der Chor. Um Frieden lasset zum Herrn uns beten, Gospodi Pomiloi, Herr, erbarme dich unser. Frieden und Erbarmen, Kyrie eleison. Die Verehrung des Buches. In endlosen Runden wurde das Evangeliar unter Lobpreis, Weihrauch und flackernden Fackelkerzen um den Altar getragen. Feier der Würde des Wortes, Wort vom Wort, Licht vom Licht. Gebärde, Handlung, Gesang, Dialog entfalteten ihren jahrtausendealten Reichtum und ließen ein Haus voll Glorie in den Nachthimmel steigen. Im Scheinwerferlicht funkelten Kelch und Monstranz zu uns herüber. Ich griff nach Hugos Hand. Dies hier war unser Nachtgebet. Worte, die das Herz ergreifen. Harmonien, die zu einer Kuppel aus Tönen zusammenfanden, uns überwölbten, uns hier unten mit dem da oben, zu einer Einheit verbanden, mitten in dieser Welt.
Wort vom Wort, Licht vom Licht, vielen Dank, Ulla Hahn, für diesen Roman, der sicher in katholischen Kreisen auch für viel Gesprächsstoff sorgen könnte.
Für Gesprächsstoff sorgen könnte, das wäre das Schönste, was ich mir vorstellen könnte. Denn es muss ja diskutiert werden, es muss ja weiter diskutiert werden. Und da sind sicherlich eine ganze Menge Anregungen. Und ich fände es auch sehr interessant, mit Katholiken, die tatsächlich in der Bewegung stehen, um etwas zu verändern, einmal Punkte dieses Romans zu diskutieren.
Wir werden sehen, diese Anregung aufzugreifen. Ich möchte aber auch sagen, das Katholische ist nur ein Aspekt dieses Romans. Das darf man nicht jetzt zu schwer in den Mittelpunkt stellen. Es ist vor allen Dingen eine wunderbare Liebesgeschichte, dieser Roman. Ein großer Roman, Spiel der Zeit, so heißt das Buch. Es ist im DVA-Verlag erschienen. Das Buch hat 600 Seiten und es kostet 25 €. Vielen Dank.